Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Ganz herzlich willkommen hier beim November-Interview im Podcast Glücklich Promovieren. Ich habe in diesem Interview mit Dr. Lena Oden gesprochen und Lena ist Juniorprofessorin, noch, aber dazu sagt sie gleich selbst mehr, und zwar an der Fernuniversität Hagen und sie ist seit rund 3 Monaten Mutter. Ich habe mich mit ihr unter anderem darüber unterhalten, wie es so ist, als Frau in einem MINT-Fach zu arbeiten und da sogar bis zur Professorin aufzusteigen und auch darüber, wie es ist, an einer Fernuni zu arbeiten. Ich habe mich natürlich auch mit ihr über eine Frage unterhalten, von der ich weiß, dass sie wirklich vielen, vielen Podcast-Hörerinnen unter den Nägeln brennt, weil sie immer wieder an mich herangetragen wird. Und zwar, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Kinder zu bekommen, wenn Mann bzw. wenn Frau an der Uni Karriere machen will oder an der Uni bleiben will. Und daran anschließen sich dann Fragen, wie ob das überhaupt geht, wie es mit der Elternzeit aussieht und was da angemessen ist. Lenas Sohn hat sich's übrigens nicht nehmen lassen, auch ein Wörtchen mitzureden im Interview. Wunder dich also nicht, dass es heute mal ein paar Babylaute und auch Babyschreien im Hintergrund gibt. Ich wünsche dir trotzdem ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieses spannenden Interviews mit Dr. Lena Oden. Liebe Lena, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Glücklich Promovieren. Bitte stell dich doch mal kurz vor und sag mir und meinen Hörerinnen, wer du bist.
Ja, mein Name ist Lena Oden. Ich bin Juniorprofessorin, noch Juniorprofessorin für Technische Informatik an der Fernuniversität Hagen. Und dazu bin ich jetzt seit 3,5 Monaten auch noch sehr glückliche Mutter.
Mhm, herzlichen Glückwunsch. Du hast gesagt, noch Juniorprofessorin. Was hat es damit auf sich?
Also ich hatte einen Juniorprofessor mit Tenure Track. Das wäre allerdings erst in 4 Jahren soweit gewesen. Dann wäre die in eine richtige Vollprofessur übergegangen, wenn ich gut evaluiert worden wäre. Allerdings habe ich einen Ruf an eine andere Universität bekommen und habe dann mit meiner derzeitigen Fernuniversität Hagen verhandelt, dass die mich vorzeitig evaluieren. Das heißt, ich bin gerade in diesem Zwischenprozess, das kam alles gleichzeitig mit der Schwangerschaft, auf dem Weg zur Vollprofessur. Das heißt, irgendwo sitzt gerade meine Evaluationskommission und das ist jetzt gerade quasi noch ein formaler Prozess und dann werde ich Vollprofessorin sein.
Das ist, hört sich super an. Da werde ich auch später nochmal mehr drauf eingehen. Aber ich würde gerne erstmal mit dir über dein Fach sprechen, in dem du tätig bist. Das ist ja so ein Bereich, in dem es auch sehr gute und sehr spannende Berufschancen gibt außerhalb der Wissenschaft. War für dich denn von Anfang an klar, dass du an der Hochschule bleiben willst oder hast du zwischendurch auch mal überlegt, in die Industrie zu gehen?
Also das war ganz und gar nicht klar, dass ich da bleibe. Also ich habe sehr häufig überlegt, ich habe mich auch immer mal wieder beworben und Vorstellungsgespräche gehabt, schon während der Promotion. Also Promotion war für mich relativ schnell klar nach der Abschlussarbeit.
Sag nochmal kurz, was du studiert hast und in welchem Fach du promoviert hast.
Also ich habe Elektrotechnik studiert, aber da schon so mit einem Schwerpunkt, der in technische Informatik ging und promoviert habe ich dann in Informatik. Mhm. Genau. Und während der Promotion hatte ich schon, also ich hatte auch so meine Tiefphasen zwischendurch, wo das da nicht mehr so gut gelaufen ist und habe mich dann auch mal hier und dort beworben in der Industrie, aber habe mich dann irgendwann doch wieder zusammengerissen. Dann war mir relativ schnell klar, dass ich einen Postdoc machen wollte, weil ich ein schönes Angebot bekommen habe, kommt man nochmal drauf zu, aber gerade diese Phase, ich war von meinem ersten Postdoc war ich im Ausland, wo es dann darum ging, ob ich zurück nach Deutschland komme und so, da war die Entscheidung extrem schwierig, ob ich in die Industrie gehe oder nicht. Also da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil auch gerade finanziell im MINT-Bereich sind die Angebote für Geld, also man verdient halt deutlich mehr in der Industrie als in der Wissenschaft, gerade in dem Bereich. Und das war eine sehr schwere Entscheidung. Aber ich forsche halt gerne und ich genieße unglaublich die Freiheit, die mir die Forschung gibt. Und das hat mich dann letzten Endes dazu gebracht, in der Forschung zu bleiben.
Mhm. Und wie hast du dich dann strategisch aufgestellt? Juniorprofessuren sind ja durchaus begehrt. Hast du dann wirklich auch alles auf eine Karte gesetzt oder bist du noch weiter zweigleisig auch gefahren, auch gerade weil du dir ja unsicher warst, ob du wirklich an der Uni bleiben willst?
Also ich war in den USA und ich bin dann zurück nach Jülich gekommen, an das Forschungszentrum. Und Jülich wäre, glaube ich, immer möglich geblieben. Also ich hätte... Das wäre wahrscheinlich der Alternativweg gewesen, dass ich in Jülich irgendwann auf eine Festanstellung gepocht hätte. Aber in dem Augenblick, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin und mir die Stelle in Jülich ausgesucht habe, da war für mich klar, ich bleibe in der Wissenschaft. Hätte nicht die Professur sein können, ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, da zu bleiben. Ist ein toller Arbeitsplatz und die Forschungszentren haben im Gegensatz zu den Universitäten deutlich bessere Möglichkeiten, was Festanstellungen angeht. Und das hätte wahrscheinlich nicht in den ersten 4 Jahren geklappt oder so, aber ich glaube, nach einer Zeit wäre das da durchaus möglich gewesen.
Und zu der Frage, ob du dich dann strategisch auch wirklich so aufgestellt hast, dass du sehr gute Chancen auf eine Juniorprofessur hast?
Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich nicht. Also ich habe die Bewerbung auf diese Juniorprofessur war auch eher so, ach, ich probiere es mal. Also ich hatte das in dem Augenblick gar nicht geplant. Ich dachte, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich habe auch mit der Zusage damals überhaupt nicht gerechnet. Es war eigentlich in dem Augenblick, war das so ein, ach, ich probiere mal aus, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht. Ich habe allerdings schon, also darum bin ich auch mit in die USA gegangen, so ein bisschen schon geplant, dass ich eine wissenschaftliche Karriere machen möchte. Das auf jeden Fall. Es hätte aber nicht die Professur sein müssen. Es hätte durchaus auch, wie gesagt, so eine Gruppenleitungsstelle in einem Forschungsinstitut sein müssen.
Wenn du jetzt mal so ein paar Punkte nennen würdest, die du dir überlegt hattest, wie du dich da strategisch aufstellst. Also ich habe mir deinen Lebenslauf angeschaut, der ist sehr beeindruckend. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie die Auslandsaufenthalte, Erfahrung an anderen Universitäten, Publikationen wahrscheinlich solche, die Dinge waren, die Bausteine waren, die du zusammengesetzt hast, um dann auch eine wissenschaftliche Karriere möglich zu machen. Oder gab es da auch noch andere Punkte, an denen du gearbeitet hast?
Also ganz wichtig war der Auslandsaufenthalt in der wirklich, also da wo ich war, es war Argonne National Labs, das ist ein extrem angesehenes Forschungsgruppe und auch mein Chef da ist ein sehr angesehener Mensch von uns in der Community. Und das war mit der wichtigste Baustein. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich Feedback zu meinen Bewerbungen und so höre. Und durch diesen Aufenthalt also durch diese Stelle und diese Verbindungen, die dieser Mensch hatte, mit dem ich dann mich vernetzt hatte, hatte ich sehr viele Möglichkeiten, weil er sehr gut vernetzt ist und dadurch bin ich sehr früh zum Beispiel in gute Programmkomitees reingekommen. Er hat mir sehr viele Publikationsmöglichkeiten vermittelt, wo ich Reviewer sein konnte und das habe ich alles mitgenommen. Also er hat mir irgendwann mal den Tipp gegeben, sag niemals nein, wenn du am Anfang deiner Karriere was angeboten bekommst, außer es ist totaler Müll. Und ich habe quasi alles in die Richtung, wo ich mich dann irgendwie auch halt außerhalb von Veröffentlichungen und solchen Arbeitsstellen irgendwie profilieren konnte, habe ich mich eingebracht und auch mehr oder weniger ziemlich viel angenommen, was auch sehr viel Arbeit war, muss ich zugeben.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Also das hat mich sehr also eingeschränkt. Das war so das Wichtigste. Und ich habe versucht, Leute kennenzulernen. Also ich habe bis auf die Juniorprofessur habe ich sämtliche Stellen, auch diese Stelle, diesen Postdoc, habe ich mehr oder weniger durch Kontakt auf Konferenzen bekommen. Das war für mich sehr wichtig. Also ich musste mich offiziell bewerben auf alle Stellen, aber bei fast allen Stellen, die ich sonst bekommen habe, war mir von vorher klar, okay, das ist jetzt ein formaler Bewerbungsprozess, aber die Leute kannten mich schon vorher. Ich hatte den Kontakt schon, war mir klar, dass ich die kriegen werde.
Also die wussten, worauf sie sich einlassen.
Genau.
Und diese Person, von der du erzählt hattest, das war dein Chef dann in den USA, der so die Funktion auch als dein Mentor übernommen hatte.
Genau. Obwohl das, ja, also er war persönlich schwierig, aber er hat mir sehr viele Wege geöffnet. Weil er auch ich meine, das war auch ein Karrieremensch, ganz klar. An einigen Punkten wusste ich auch, dass ich nicht so werden möchte wie er. Das ist auch ein Grund, warum ich zurück nach Deutschland gegangen bin. Aber das auf jeden Fall. Und was ich noch gemacht habe, was ich auch noch empfehlen kann, wo wir gerade so, wo der Begriff Mentoring gefallen ist, ich habe, das gab es dann, als ich in Jülich war, habe ich an diesem Mentoring-Programm teilgenommen für Postdoktorandinnen. Und habe da angefangen, auch mal so ein bisschen gezielt auf meine Karriere zu gucken. Das hat sich dann so ein bisschen mit der Bewerbung in Hagen überlappt, aber das war auch nochmal extrem hilfreich.
Das war dann sogar nach der Promotion.
Genau. Das war ein Mentoring-Programm für Postdoktorandinnen aus MINT-Bereichen.
Und weil ich ein neugieriger Mensch bin, frage ich doch noch nach. Du hast gesagt, so wie dein Mentor oder war vielleicht auch ein bisschen ein Sponsor, wolltest du in manchen Punkten zumindest nicht werden. Was war das da, wo du dich abgrenzen wolltest oder immer noch willst, vielleicht auch was deine Werte angeht?
Zum Beispiel immer erreichbar zu sein, also quasi und dann fast immer bis spät in die Nacht zu arbeiten. Und ich weiß noch, in den USA kriegt man ja also man kann, wenn man kriegt Krankheitstage, die man abarbeiten kann, aber man meldet sich in dem Sinne nicht krank. Und ich weiß noch, irgendwann kam eine Mail, er war wirklich krank und hat geschrieben, ja, ich bin krank und darum möchte ich jetzt meine Ferientage abarbeiten, die ich sonst noch übrig habe, bevor ich Ärger bekomme. Also er hat halt wirklich sich nur für seine Arbeit, auf seine Arbeit konzentriert, hat auch erwartet teilweise, dass man bei Papern dann bis 5 Uhr morgens mit ihm da rumsitzt. Und das hat mich sehr abgeschreckt.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Dieses immer rund um die Uhr erreichbar zu sein, finde ich auch ganz schlimm. Und ich finde auch, das ist was, was einem auf Dauer nicht gut tut. Zumindest mir nicht.
Nee, also das war sehr abschreckend. Ich meine, er hat natürlich viel geschafft und so, aber ich glaube, dass es auch anders geht. Vielleicht wird man da nicht der Leiter von dem größten Forschungsinstitut in den USA, aber naja, gut, muss man vielleicht auch nicht.
Nee, ist ja immer eine Abwägungssache zwischen dem, was einem auch persönlich gut tut, ist ja immerhin auch das eigene Leben und dem, was man erreichen will.
Genau.
Jetzt bist du ja an der Fernuniversität Juniorprofessorin. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass das eigentlich mehr Zufall war, dass du die Ausschreibung gesehen hast und dich mal beworben hast. Was gibt's denn für Vor- und Nachteile, an der Fernuni zu arbeiten?
Ich fange mal mit dem Guten an. Die Vorteile sind ganz klar die Zeiteinteilung. Das ist jetzt gerade mit dem Kind auch nochmal super angenehm, weil ich quasi meine Vorlesungen und sonst was vorbereiten kann, wenn es mir gerade passt. Und wir arbeiten viel mit Skripten und Lehrtexten. Wenn die einmal erstellt sind, muss man die natürlich regelmäßig überarbeiten und so, aber es gibt eine unglaubliche Freiheit, was die Zeitgestaltung angeht. Ich habe halt keine festen Vorlesungstermine, ich habe keine festen Übungen und so, ich habe keine festen Sprechstunden, weil das auch mit den Studenten gar nicht funktionieren würde, weil die quasi ja, meistens arbeiten oder so, da habe ich festgestellt, da mache ich am besten mal abends einen Termin aus oder so. Das geht viel leichter. Also diese freie Zeiteinteilung ist super. Was ich persönlich toll finde, ist, es ist ein ganz anderer Schlag an Menschen, den man kennenlernt. Es ist halt nicht der klassische Student, Studierende, der dann mit 19 Abitur gemacht hat oder noch jünger anfängt zu studieren. Das sind teilweise Leute, die schon länger berufstätig sind. Es sind erstaunlich viele Frauen und Mütter, die sich dann entscheiden, doch nochmal Informatik zu studieren. Und man lernt einfach einen ganz anderen Schlag von Menschen kennen. Und das macht mir extrem viel Spaß.
Um noch mal kurz nachzuhaken, das heißt, du hast gar keine Live-Veranstaltung.
Ich mache Anfang des Semesters, wenn ich ein Seminar oder für meine Praktika, mache ich Live-Veranstaltungen und auch Übungen und für Abschlussarbeiten auch. Vor Corona habe ich auch meine Prüfungen immer noch vor Ort gemacht, weil ich das ganz gut für die Leute festzustellen. Aber die Lehrveranstaltungen sind alle asynchron und nicht vor Ort.
Das heißt, du nimmst die vorher per Video auf?
Nee, das auch nicht. Also in Teilen mache ich das. Letzten Endes schreibe ich sehr gute Skripte und Bücher. Damit wird gelernt. Und es gibt dann so ein paar Übungen, die live stattfinden online. Aber das meiste passiert tatsächlich über geschriebene Lehrtexte. Und diskutiert wird in Foren sehr viel. Genau.
Ja, sehr spannend. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich normale Präsenzunis sicher jetzt auch ein bisschen bei euch umschauen, wie das läuft, wenn die Präsenzveranstaltungen stattfinden können.
Ja, obwohl ich es schade finde. Also gerade so ein paar Dinge machen, glaube ich, tatsächlich auch die Unis besser als wir, weil sie sich sehr viel auf so Online-Vorlesungen ja, fokussiert haben, was bei uns halt nicht funktionieren würde, weil man einfach keinen festen Zeitpunkt hätte und die wenigsten Leute sich ein anderthalbstündiges Video angucken. Das ist so meine Erfahrung. Aber was so Aufarbeitung von Lehrstoff anders anguckt, ich glaube schon. Auch wenn wir da noch einen weiten Weg vor uns haben.
Ja, ist das auch dann einer der Nachteile, die du nennen würdest von der Fernuni oder davon an der Fernuni zu arbeiten, dass dir ein bisschen der persönliche Kontakt fehlt?
Auf jeden Fall, das ist sehr schade und fehlt mir auch. Also ich freue mich darum, habe ich auch eine ganze Zeit lang immer auf Prüfungen vor Ort bestanden. Es gibt auch Videoprüfungen und so. Ich finde es immer angenehmer, dass die Leute da sind und auch, dass zum Beispiel Abschlussvorträge und so, dass ich dann die Leute mal treffe, dass das dann vor Ort stattfindet und dass die wirklich mal nach Hagen kommen. Und ich freue mich, ich habe ein Praktikum angeboten, wo ich dann auch wirklich mal Präsenzlehre gemacht habe. Und das war dann immer eine ganz andere Geschichte. Und der andere große Nachteil ist, es ist tatsächlich sehr schwierig, wissenschaftlichen Nachwuchs zu bekommen. Also zum Beispiel studentische Mitarbeiter oder auch angehende Doktoranden, weil normalerweise akquiriert man die ja aus seinem eigenen Studierenden häufig. Also es ist in den MINT-Bereichen sehr schwierig, gute Doktoranden zu finden. Das heißt, man versucht, die mal in den eigenen Studierenden zu finden. Das Problem ist einfach, dass der klassische Student von der Fernuni nicht unbedingt Interesse an einer wissenschaftlichen Karriere hat. weil der meistens schon gut bezahlten Beruf irgendwo hat und dann nebenbei in Teilzeit studiert und eigentlich so das Interesse an einer wissenschaftlichen Karriere nicht unbedingt da ist.
Spannend, ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast gerade schon angesprochen, dass es recht viele Frauen auch sind, die Informatik studieren an der Fernuni. Kannst du ungefähr eine Zahl nennen oder ungefähr sagen, prozentual, wie das aufgeteilt ist?
Ich glaube, wir haben mittlerweile 20, 25% Frauen in der Informatik ungefähr. Mein Eindruck drückt da manchmal so ein bisschen, weil ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass, also ich habe viele Abschlusskandidatinnen oder so, dass in einigen Veranstaltungen auch Frauen manchmal auch gerne zu mir kommen, weil das manchmal auch ganz gut ist, bei einer Frau Abschlussarbeit zu schreiben. Aber ich glaube, die offiziellen Zahlen sind derzeit 20, 25%, was höher ist als an den meisten anderen Universitäten in der Informatik.
Weißt du, wie die Zahlen da ungefähr sind?
10% gerade, 12%, glaube ich,
Okay, also
ungefähr.
die Hälfte sogar nur. Na.
Ja.
Wie kam das denn bei dir, dass du dich entschieden hast, Elektrotechnik zu studieren?
Ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, warum das so kam und ich weiß es eigentlich nicht mehr. Also ich war, meine Mutter ist studierte Chemikerin, auch wenn sie nicht gearbeitet hat, mein Vater ist Bergmann, das heißt, ich kam aus einer naturwissenschaftlich vorbelasteten Familie. Und bei meiner Familie hat das irgendwie nie eine Rolle gespielt oder so, was ich mache. Ich hatte in der Schule immer Physik sehr gerne, hatte auch Physik-Leistungskurs, Mathe-Leistungskurs und mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich in diese Richtung gehe. Also ich habe irgendwie selten einen anderen Weg für mich gesehen. Auch meine Mutter dann irgendwann meinte, ach, werd doch Lehrerin, das lässt sich besser mit Kindern vereinbaren. Das habe ich dann aber nicht so gesehen, weil ich, glaube ich, keine gute Lehrerin für Schülerinnen gewesen wäre. Und als dann die Entscheidung vor mir stand, musste ich mich eigentlich nur noch für das Fach entscheiden. Und ich habe dann tatsächlich Elektrotechnik gewählt, weil eigentlich eine salberne Motivation, weil mein Bruder Maschinenbau gemacht hat, ich nicht das Gleiche machen wollte. Und alle gerade zu der Zeit Informatik gemacht haben. Es war so diese Trend, wo dann irgendwie die Einschreibungen riesig waren, alle Informatik studiert haben, weil sie viel Geld verdienen wollten. Ich wollte irgendwie nicht auf diesen Trend mitfahren und habe mich dann für Elektrotechnik entschieden und das dann auch durchgezogen. Im Nachhinein wäre Informatik wahrscheinlich für mich besser gewesen, aber man kann sich dann ja während des Studiums auch immer noch so ein bisschen umorientieren.
Und das Studium hatte dir trotzdem Spaß gemacht.
Ja, ich habe dann gemerkt, dass mir also die Informatik in dem E-Technik-Studium mehr liegt, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Wie ist das denn jetzt, wo du in so einem männerdominierten Fachbereich arbeitest? Fällt dir das manchmal auf oder ist das eigentlich gar kein Thema?
Also ich muss sagen, in der Fernuni, es ist mir ein paar Mal schon aufgefallen. Also in der Fernuni war ich dann, das sind auch alles sehr alte Kollegen, also sagen die selber, viele von denen werden in den nächsten 5 Jahren pensioniert und dann sitze ich da als noch relativ junge Frau zwischen diesen ganzen älteren Herren, weil die andere Informatikprofessorin sich aus so ein paar Sachen zurückzieht. Das ist schon ein bisschen, also ich musste dann teilweise mal Mut fassen, meinen Mund aufzumachen. Das war schon so ein bisschen schwierig. Ja, ich habe es gemerkt. Wo es mir besonders aufgefallen ist, war, als ich in Jülich war, am Forschungszentrum, war ich tatsächlich in der Gruppe, wo viele Frauen drin waren. Weil ich glaube, weil es Neuroinformatik war und durch diesen neurowissenschaftlichen Aspekt war quasi der, ich muss, glaube ich, gerade mal ganz kurz, das Kind
Ja,
schreit wie am Spieß.
ich glaube auch, ja.
Ich guck mal
Ich
ganz
warte
kurz.
hier auf dich, ja.
Ich guck mal ganz kurz, was der. So, wir probieren das jetzt mal so. Also, wo mir es sehr aufgefallen ist, als ich dann plötzlich in Jülich in einem Team war, das deutlich paritätische, also wo deutlich mehr Frauen drin waren, weil ich glaube, die Neuroinformatik und Neurowissenschaften einfach ein Fach ist, was mehr Frauen anzieht, da war einfach ein ganz anderes Arbeitsklima. Das war irgendwie viel, viel angenehmer. Am schlimmsten war es eigentlich während meiner Promotion, wo ich quasi als erste Frau reinkam. Das war schon ein großer Berg von Machos, die da rumgelaufen sind. Also, wie ich behauptet habe, ist eine schwierige Frage, weil ich damals noch sehr, sehr jung war und auch in einigen Punkten naiv. Am Anfang habe ich so ein bisschen mitgespielt und irgendwann habe ich dann beschlossen, dass das, ja, ich das einfach nicht mehr mitmachen möchte und habe dann in 2, 3 Meetings auch mal meine Meinung gesagt. Nicht dazu, aber einfach mal meine Frau gestanden und ich mir alles mit mir machen lassen und dann ist es auch langsam besser geworden. Und mittlerweile ist in der Abteilung sind da sehr viele Frauen eingestellt. Ich glaube, dass sie vielleicht auch festgestellt haben, dass es gar nicht so schlecht ist fürs Klima, wenn da mehr Frauen arbeiten.
Ja. Passenderweise hören wir hier schon dein Kind im Hintergrund und ich würde auch gerne jetzt auf das Thema Unikarriere und Familienplanung zu sprechen kommen, weil ich wirklich recht oft Mails bekomme oder Anfragen von Promovendinnen, die sagen, wann ist denn der beste Zeitpunkt, Kinder zu bekommen und gibt es denn überhaupt und kann ich überhaupt Kinder mit einer Hochschulkarriere vereinbaren? Und da ich selbst keine habe, kann ich da recht wenig dazu sagen. Was war denn für dich der Grund, dass du dich für Nachwuchs entschieden hast während der Juniorprofessur? Vielleicht willst du dann ein bisschen verraten, was deine Beweggründe waren oder wie du das Thema angegangen bist.
Also, mir war klar, dass ich Kinder wollte und ich bin mit meinem Partner auch schon sehr lange zusammen. Letzten Endes war es dann auch mein Alter irgendwann, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht weiter aufschieben.
Ich glaube, hier gibt es noch andere Dinge, die du noch länger, nicht länger aufschieben kannst.
Glaube, er ist gerade einfach nur ein bisschen sauer, weil ich mich nicht um ihn kümmere. So. Also, ich wollte es halt nicht mehr länger aufschieben und ich war dann auch an so einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, jetzt passt es einfach. Weil wir waren endlich zusammen, wir haben endlich mal länger als 3 Wochen an einem Ort gewohnt, mein Partner und ich, was halt vorher auch nicht unbedingt der Fall war. Und auch aus dem Grund hat es dann einfach gepasst in dem Augenblick. Und so mit 35 fängt man sich dann auch an, langsam Gedanken zu machen, weil dann länger aufschieben kann man es nicht. Im Nachhinein würde ich nicht sagen, dass es, also ich glaube, in meiner speziellen Situation hätte es vorher einfach nicht geklappt, weil wir waren zwar die ganze Zeit zusammen, aber haben halt sehr lange an sehr unterschiedlichen Orten gelebt. Und mir war von Anfang an klar, ich kriege das nicht alleine hin und ich brauche Mann, der mich dabei unterstützt. Und den hatte ich dann und aus dem Grund war das dann auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt passt's.
Dein Kind ist jetzt 3 Monate alt, hattest du gesagt, ne?
Genau.
Weißt du schon, wie lange du in Elternzeit gehen willst oder ob du währenddessen auch ein bisschen weiterarbeiten willst oder machst du komplett Pause?
Also ich bin gerade in Elternzeit, Mutterschutz geht ja nur 8 Wochen und ich arbeite tatsächlich offiziell schon wieder 16 Stunden in der Woche, weil ich Abschlussarbeiten betreue und auch Prüfungen abnehme. Und das sind alles Sachen, die ich so oder so gemacht hätte, weil ich einfach irgendwie auch meinen Studierenden so eine gewisse Verantwortung gegenüber habe. Und ich habe das sehr lange mit meinem Partner diskutiert, weil eigentlich wollte ich komplett weggehen und er hat gesagt, ja, du kennst dich doch, du kannst doch nicht, du machst dann deine E-Mails auf, antwortest, du hast da diese Projekte laufen. Du wirst doch eh was machen, dann lass dir das auch gefälligst bezahlen. Und darauf haben wir uns dann geeinigt. Das klappt aber auch nur, weil er selber auch mit seinen Stunden runtergegangen ist. Das heißt, an den 2 Tagen, die ich arbeite, was Gott sei Dank jetzt alles von zu Hause geht, ist mein Partner auch hier und passt die ganze Zeit auch das Kind auf. Also ich stille es dann noch, er kommt dann rein, aber an sich passt er dann in der Zeit auf das Kind auf. Anders wäre das auch nicht möglich.
Und er ist auch in der Wissenschaft tätig.
Genau, er ist Postdoc gleichzeitig.
Ja. Macht's dir Spaß? Hast du das jetzt bereut, dass du mit diesen 16 Stunden direkt im 3. Monat wieder weitergemacht hast?
Es ist anstrengend und aber ich bin auch ganz froh, tatsächlich ab und zu mal was anderes zu sehen. Also ab und zu mal, liebe mein Kind, mir macht es total Spaß. Ich bin super gerne Mutter, aber ich finde es auch manchmal ganz angenehm, wieder über andere Sachen zu diskutieren und auf Konferenzen oder so zu gehen. Das tut gut. Also ich mache jetzt gerade keine tiefgehende Wissenschaft, da komme ich einfach nicht zu. Aber so ein bisschen Abschlussarbeiten zu diskutieren oder irgendwelche Leute zu instruieren, was ich größtenteils gerade mache, das tut mir unglaublich gut. Doch auf jeden Fall, ich bereue es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass mein Partner da recht hatte. Die Sachen, die ich mache, die hätte ich so oder so gemacht.
Ist vielleicht dann auch wieder so ein bisschen, auch wenn ich das nicht so gerne einteile, aber so ein bisschen die männliche Denke zu sagen, wenn du schon machst, dann lass es dir auch bezahlen und dass Frauen dann vielleicht denken, ja, lass ein paar E-Mails schreiben, so, ne? Aber dann am Ende doch ganz schön viel Arbeit.
Genau. Und dann ist so, also ich weiß nicht, ob man es machen muss. Also ich hätte auch komplett Elternzeit nehmen können, aber es ist so meine Persönlichkeit. Weil ich finde, muss jeder selber wissen. Also ich glaube, dass wenn, also das erzähle ich mir ganz gerne, ich habe eine Freundin, mit der ich mich in der Situation sehr viel unterhalten habe, die ist auch Mutter und Professorin. Und die ist halt auch ein halbes Jahr komplett ausgeschieden. Das ist halt so Geschmackssache.
Und wie hast du geplant, jetzt weiter aufzustocken? Wie lange wirst du mit den 16 Stunden weitermachen?
Ich mache das semesterweise und ab April, wenn dann das nächste Semester beginnt, gehe ich dann auf 30 Stunden hoch. Dann geht mein Mann noch mal ein bisschen runter, aber dann ist halt auch diese Stillphase vorbei. Und dann zum Oktober nächsten Jahres, wenn er dann ungefähr ein Jahr und noch was alt ist, dann will ich wieder auf Vollzeit gehen.
Ja, also alles durchgeplant.
Genau, ja schon, ja, da muss man heutzutage auch. Also was mir wichtig ist, aber das ist auch jedem selbst überlassen, ich will ihn halt noch nicht so jung in eine Kita oder so stecken. Das heißt, gerade ist er noch bei mir und das soll er auch erstmal bleiben. Oder bei seinem Vater und mit einem Jahr oder so möchte ich dann auch die Kita nehmen. Aber vorher wollte ich persönlich das nicht.
Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ich frage am Ende immer noch mal nach einem Rat für meine Podcast-Hörerin. Und dich würde ich gerne ganz konkret fragen, was du Frauen raten würdest, die eine Professur anstreben, wie sie sich am besten aufstellen können und gerade wenn sie auch Kinder wollen.
Also allgemein zum Thema Professur muss ich sagen, erstens, sich trauen zu bewerben. Ich bin jetzt in Berufungskommission und bin aber überrascht, was für Männer sich bewerben. Bei Frauen habe ich immer das Gefühl, die sind komplett überqualifiziert. Sich ruhig bewerben und auf jeden Fall Elternzeit angeben, wenn sie die haben. Und mit den Kindern, ich würde es tatsächlich nicht mehr zu lange rausschieben. In guten Berufungskommissionen sitzen zum Beispiel immer auch Leute, die darauf achten und ich glaube, dass es offener wird. Das heißt, ich würde da keine Angst vor haben. Und sich einen passenden Partner suchen, der bereit ist, die Erziehung tatsächlich geteilt zu machen.
Ich muss kurz nachfragen. Du hast gesagt, in Berufungskommissionen sitzen Menschen, die worauf achten?
Dass sowas wie Elternzeit vernünftig mit einberechnet wird. Also, dass das quasi geguckt wird, wenn man es in einem, man sollte, wenn man sich auf eine Professur bewirbt, seine Elternzeit mit angeben.
Damit das heißt dann, okay, dann hatte ich einfach mal ein Jahr weniger Zeit zu publizieren zum Beispiel.
Genau, das wird dann auch abgezogen und so. Und eigentlich versucht man das auch zu beachten.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für dieses Interview.
Tut mir leid, dass der Kleine am Ende ein bisschen ungeduldig geworden ist. Aber oh Gott, und der Papa dann auch nichts mehr machen.
Nee, nee, kein Problem, das ist authentisch, würde ich sagen. Wenn es um das Thema schon geht, dann darf er ruhig auch ein bisschen schreien.
Nee. Also jetzt wichtig ist mir zu sagen, ich habe zwar bis zur Juniorprofessur gewartet, aber das ist kein Muss. Ich glaube, mittlerweile ist das auch vorher möglich. Und wenn ich eine Doktorandin hoffentlich bald betreue, wäre das für mich auch kein Problem. Also ich würde versuchen, die zu unterstützen und auch Elternzeit zu unterstützen. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, dass wenn Frauen Kinder wollen, das auch einfach machen und das einfach durchziehen und da keine Angst vor haben. Weil sonst ändert sich da nichts. Mir hat man vorher gesagt, man kann als Professor keine Elternzeit geben, man kann keine Teilzeitprofessuren machen. Wenn es dann soweit ist und man als Frau in der Position ist, müssen sich die Systeme einfach anpassen.
Sehr schön. Finde ich ein sehr schönes Wort zum Schluss.
Gut, dann bedanke ich mich auch. Ich werde jetzt meinen kleinen Sohn ins Bett bringen.
Danke dir und noch einen schönen Abend euch dreien. Tschüss. Na, das war doch wirklich mal ein Schlusswort. Das System muss sich anpassen und nicht die Frauen mit Kinderwunsch. Ich hoffe, dass dir das Interview Mut machen konnte, wenn auch du dir überlegst, Kinder zu bekommen oder ein Kind zu bekommen und das Ganze mit einem Berufsweg an der Hochschule zu verbinden. Vielleicht hast du auch schon eigene Erfahrungen gemacht, vielleicht hast du schon Kinder. Ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, wenn du mich das wissen lässt auf der Seite zu dieser Episode, da einen Kommentar schreibst und ich fände es super interessant zu lesen, was andere Frauen für Erlebnisse hatten, weil die ja alle individuell sind. Aber auch vielleicht, was du für Überlegungen oder auch Befürchtungen hast, wenn du noch kein Kind hast, aber darüber nachdenkst. Ich wünsche dir jetzt eine ganz zauberhafte Woche. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin viel Spaß beim Promovieren, egal ob mit oder ohne Kinder. Deine Marlies.